Hallo und herzlich willkommen zum neuen Connection.de Podcast. Am anderen Ende am Fernsprechgerät begrüße ich heute den Nils.
Hallo.
Und hier ist wieder der Florian. Heute ein bisschen nasaler als vielleicht sonst. Ja, mal gucken, ob sich der Schnupfen noch ausbreitet oder nicht. Zwei Tage hintereinander, nein, also in drei Tagen zweimal in der Eishalle gewesen. Macht sich auch bei mir diesmal bemerkbar. Du hast ja Eishallenverbot,
Nils. Freut mich, ja. Freut mich, dass es nicht nur mir so geht.
Ja, aber ich habe ja immerhin 6 Punkte mitgebracht. Aber kommen wir später noch dazu. Ja, nämlich am Freitag gab es noch ein Auswärtsspiel, da war ich nicht. Und da hat man in Kaufbeuren, haben die Huskies in Kaufbeuren 3-2 nach Overtime verloren. Ja, wir hatten vorher gesagt, Stefan Feis macht jedes Spiel. Und, was war am Freitag, Nils?
Das Gleiche, was immer ist, wenn wir über einen Torwart reden, wird er dann nicht spielen. In dem Fall war er verletzt.
Richtig.
Das ist schon ein Phänomen. Also wenn wir irgendwann mal einen Super-Torwart irgendwie als Gegner haben, dann müssen wir einfach viel über ihn reden, weil dann wird er nicht spielen. Das ist großartig. Hat uns aber in dem Fall ja auch nicht geholfen.
Richtig, denn Bastian Kutschis hat ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Musste auch irgendwie eigentlich gar nicht ganz so viel halten.
Ja, zumindest
im zweiten Drittel nicht. Da gab es dann nämlich ganze 11-0 Torschüsse für Kaufbeuren. Also die Huskies im zweiten Drittel nicht einmal aufs Tor geschossen. Und irgendwie, ja, so sah es gefühlt das ganze Spiel aus. Also es war irgendwie kein schönes Spiel und ja, wurde dann doch nichts am Ende mit unserem ersten prognostizierten 6-Punkte-Wochenende.
Drum haken wir es ab.
Haken wir es ab. Kommen wir zu viel schöneren Sachen.
Genau.
Nämlich das Heimspiel am Sonntag, das Hessen-Derby gegen Bad Nauheim. Ja, und dann habe ich in den ersten 10 Minuten gedacht, geht ja doch so weiter wie am Freitag. Und Nauheim haben wir auch dann, was haben wir gesagt, eine schwache Auswärtsmannschaft. War einer unserer Facts.
Vier Punkte bis dahin nur, ja genau.
Das hat sich zum Glück, das ist ja dann auch so geblieben. Ja. Und nee, also man hat wirklich, Nauheim hat stark angefangen und ich habe gedacht, wow, das könnte ein munteres Spielchen heute werden. So, und dann trat ein weiterer Punkt zutage, den wir auch angesprochen haben, das Nauheimer Powerplay. Aber gut, so schlecht haben wir das nicht erwartet.
Das hatte schon, also das war schon, das ist wie in Kassels düstersten Stunden. So. Das war schon echt ein unglaublich schlechtes
genau.
Powerplay.
Also Kassel wirklich so 11 Minuten gar nicht im Spiel und dann Nauheim mit Powerplay und ja, eigentlich jeder davon ausgegangen, so jetzt fällt das 1-0 für Nauheim. Und ich glaube, die haben nicht mal einen Torschuss gehabt in der Überzahl. Und,
nee, ich glaube, es hatte auch bestimmt mehr als die Hälfte der Zeit hatten die Huskies den Puck. Also
ja. Und auch, ich glaube, 2 oder 3 Torschancen. Also ein Alleingang
ja,
war dabei.
Fall, ja.
Ja. So, dann... Ja, kamen dann kurz vor Drittelende 2 Alleingänge, 0-2 und aus Nauheimer Sicht, also Kassel 2-0 vorn und damit hat man dann eigentlich schon so das Momentum halt auf seine Seite geholt. Im zweiten Drittel.
Ja, wobei ich glaube auch im ersten Drittel schon Pante war ein wichtiger Faktor. Ruhig wie immer und ich muss sagen, ich habe am Sonntag nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas passieren kann, weil ich habe Pante gesehen und wusste einfach, der macht es.
Ja, ich habe es auch ausgerechnet. Er hatte nämlich 35 Schüsse aufs Tor bekommen, einer davon ging rein. Also einfach mal sagenhafte 97% Fangquote in diesem Spiel.
Und auch so völlig relaxed, also es sah jetzt auch nicht aus, als müsste er sich sonderlich anstrengen, sondern er war einfach voll fokussiert, hat genau das gemacht, was er tun muss. Hat keine größeren Fehler gehabt in dem Spiel oder so und einfach wie so eine Maschine hinten drin. Und ich sag mal, ich glaube, ich habe Stil geschrieben oder so. Also mit Pante fühle ich mich so sicher, wie ich glaube ich das letzte Mal mit Rogels im Tor oder so.
Ja, das hast du mir geschrieben.
Das war irgendwann mal mit Rogels, das war auch mal so ein Tor, wo ich, keine Ahnung, in jedes Spiel rein bin und gesagt habe, also hinten wird schon nichts passieren, wir müssen vorne irgendwie sehen, dass wir 1-2 Tore machen, das reicht dann schon irgendwie. Und es ist eigentlich Wahnsinn, wie sich Pant entwickelt hat. Und ich glaube, der hat auch so ein bisschen Nauheim den Zahn gezogen. Also er war einfach, ja, das ist so ein Ausstrahlungsding, glaube ich auch.
Ja.
Das hast du auch, finde ich, das hast du gemerkt. Also sie wollten dann auch immer mehr und das funktioniert halt nicht. Dazu sind halt ja, teilweise die Spieler zu schlecht.
Ja, du hast Pante, hast du ein gutes Stichwort gebracht. Natürlich ein überragendes Wochenende gespielt, generell. Auch, ich nehme es mal kurz vorweg, dann gestern in dem Spiel hat er auch eigentlich so einen mega Bock gehabt. Also wirklich einen Bock, sondern ja, weil er stand dann irgendwie neben dem Tor und dann ist ihm der Puck so aus der Fanghand gefallen und dann so zwischen ihn und Tor irgendwie noch, aber nicht reingegangen. Und er hat sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat im Prinzip genauso weitergespielt wie davor. Und das fand ich, er hat halt so eine, vielleicht so eine Scheißegal-Einstellung und er kann das halt irgendwie schnell abhaken und macht dann einfach weiter.
Genau, das ist seine Stärke. Also ja. Ein Fehler passiert, aber der ist dann nicht mehr relevant in dem Moment, weil er ist ja schon passiert und dann wird wieder hart gearbeitet. Das macht ihn wirklich aus. Also auch im neuen Spiel, es gab eine Szene, ich glaube im zweiten Drittel, da wurde der Puck von Little abgefälscht. Vielleicht erinnerst du dich und trudelte dann langsam Richtung Huskies Tor und wurde auf der Linie geklärt von, ich habe keine Ahnung von wem, oder vielleicht hat auch Little geklärt, ich weiß es nicht, aber eigentlich direkt auf der Linie.
Ja, habe ich gesehen.
Und das war auch so das eins noch gefährliche, aber Pante bringt das alles nicht aus der Ruhe. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsentwicklung, wobei, ich meine, er war auch schon im Nachwuchs, war das immer seine Stärke. Also wenn ein Fehler passiert ist oder so, du hast nicht gemerkt, er fängt jetzt groß an, drüber nachzudenken, weil ändern kann man es nicht mehr. Ne?
Hoffentlich kann er das beibehalten, weil meistens ist ja so, wenn du halt älter wirst, dann fängst du mehr an nachzudenken und gucken wir mal. Hat er noch ein bisschen Zeit?
Ach, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, das ist er als Typ auch einfach. Sehr fokussiert und war ja auch neulich im Interview im Extra-Tipp,
ja.
Wo er auch gesagt hat, immer hart arbeiten, das ist das Allerwichtigste. Und genau das zeigt er auch, das lebt er auch. Und das finde ich echt großartig. Also ich hoffe, wir haben noch ein bisschen länger was von ihm, so bevor er dann Nummer 1 in der DL wird.
Ja.
Also in der gesamten Liga, wohlgemerkt.
Sowieso.
Ich habe ja Erwartungen.
Das Interview hat Sascha Schad geführt. Das können wir auch noch unter dem Artikel, also unter diesem Podcast-Thread verlinken. Dann könnt ihr euch das auch durchlesen, ist auch online. Ja, zwei seiner Weggefährten haben ja auch noch dann quasi eine Rolle gespielt. Und zwar Schirmacher und Krüger. Die haben dann am Ende, ja, Nauheim, ich weiß gar nicht, Nauheim war irgendwie gar nicht mehr präsent.
Naja, man hat schon gemerkt, dass beide Mannschaften schalten zurück, weil Dienstag, nächster Spieltag und ich meine, es gab nicht mehr groß was zu gewinnen für die Teams, aber dann kam halt die vierte Reihe der Huskies und hat richtig, die hatten halt Bock, die wollten halt noch was zeigen, die brauchen sich nicht schonen, die spielen nicht so viel. Und die haben ein paar richtig, richtig gute Shifts gefahren. Ich glaube, Schirmacher hatte zweimal die Chance, relativ freistehend. Und die dritte Chance der Reihe war dann, Schirmacher spielt den Puck zentral auf Tim Lucker. Und, ja, leider nicht rein. Ist ein bisschen schade, aber ja, Hauptsache erstmal Chancen erspielen, Selbstvertrauen gewinnen. Und das war ein richtig guter Auftritt der Jungs.
Ja, ich glaube, die waren auch gefühlt die ganzen letzten 5 Minuten auf dem Eis.
Ja, die durften dann auch, also das fand ich dann auch toll von Rico, also die haben nicht nur stark gespielt, sondern sie haben dann auch eine Strafzeit für Nauheim erkämpft quasi, als Schirmacher gefoult wurde und dann durfte sofort im ersten Shift Tim Lucker auf dem Eis bleiben und Powerplay spielen und als dann die erste Unit runterging und die zweite Unit kam, war Schirmacher mit dabei.
Ja.
Und das fand ich super, dass die Jungs halt das auch als Belohnung gekriegt haben, einfach weil die haben sich das verdient und dass man Leistung eben auch belohnt ist. Das ist wichtig in der Entwicklung halt.
Definitiv. Ja. Haben wir eigentlich zum Nauheim-Spiel auch alles gesagt? Haben wir das Ergebnis gesagt?
Also ich...
Also, dass das 6-1 ausgegangen ist?
Ich glaube, du hast es am Anfang vergessen, aber das weiß ja wahrscheinlich dann doch eher jeder, oder?
Irgendjemand hat auch gesagt, ja, meinst du wirklich, also so mit Shutout und so? Ja, so weit war es gar nicht weg, oder Nils?
Ja, ich habe es nicht so dominant erwartet. Also die meisten Derbys waren dann doch wesentlich enger. Und im ersten Spiel der Saison war Nauheim eigentlich schon die bessere Mannschaft dann irgendwann. Die haben auch das Spiel gedreht dann in Nauheim. Aber gestern, das war gar nichts. Also was man noch erwähnen muss, ich bin unglaublich froh, dass Toni Ritter für uns spielt, weil der ist unglaublich wichtig. Also ich finde, er fliegt immer so ein bisschen unter Radar, weil alles redet völlig zu Recht natürlich auch von Pim oder so. Aber Toni Ritter ist echt stark. Und der macht echt wichtige Tore. Und was man auch erwähnen muss, ich war im ganzen Spiel nicht so ganz zufrieden mit der Leistung von Adriano. Er nimmt zu viele Schüsse in Situationen, wo er nicht den Schuss nehmen sollte. Aber sein unglaublich tolles Auge beim 4 zu 0, wo er einmal quer durchs Drittel passt zu Ritter, der dann quasi nur noch einschieben muss, das war richtig, richtig stark mal wieder.
Ist immer zwischen Himmel und Hölle irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand ihn in dem Spiel wirklich, es war die Shot Selection, wie man sagt, fand ich nicht gut in dem Spiel. Aber war nicht nur er, Wisniewski hat auch manchmal Schüsse genommen, wo ich mir gedacht habe, nee, es ist jetzt ein bisschen arg optimistisch, aber ich meine, klar, wenn man hochführt oder so, dann ja, versucht man halt auch manchmal was. Der Einzige, der wirklich Schüsse nehmen kann aus jedem Winkel, ist, glaube ich, Klöpper. Der versenkt manchmal Dinge auch einfach aus Winkeln, wo man sich denkt, wie hat er denn das jetzt gemacht oder
Ja.
so. Also ich meine auch seine Rückhand, sein Rückhandtor, das 1 zu 0, war ja eigentlich wieder so, ja, keine Ahnung, so ein Konter. Er geht an allen vorbei mit seiner Geschwindigkeit. Das ist ja wirklich toll, wenn er Fahrt aufnimmt. Dann kannst du ihn ja eigentlich nur noch mit Foul stoppen im Normalfall.
Das hat
Und dann
er
aber mit der Rückhand.
kurz vorher schon mal genauso geübt. Ich meine, das war auch
Ja,
Rückhand, oder?
genau. Ich meine schon, es war direkt
Ja.
vorher. Auf jeden Fall mit der Rückhand, wo man sich denkt, naja, ich meine mit der Rückhand. Aber das Ding war halt auch wirklich so genau, also da würde ich dem Torwart gar nicht einen Vorwurf machen.
Ja.
Es war einfach ein verdammt starker Rückhandschuss.
Ich glaube, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass er irgendwie jetzt da noch
Ja,
kommt.
natürlich, aber also ich meine, das ist genau das, was man halt so sehen will. Und ja, klar, manchmal halt, muss man halt doch jeden Puck zum Tor bringen, aber wie gesagt, Shot Selection fand ich in dem Spiel nicht so toll. Also ist jetzt nicht alles super gelaufen in dem Spiel, aber wenn man 6-1 gewinnt, naja, dann lassen wir die Kritik mal sein, ne?
Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar gestern gegen die Bietigheim Steelers. Und wir hatten ja beide eine Niederlage prognostiziert. Und die Huskies haben uns eines Besseren belehrt und den Tabellenführer mit 5 zu 2 geschlagen. Das lag natürlich vor allem an einer Sache, denn wir hatten es ja auch gesagt, es kommt darauf an, welcher Torhüter spielt. Und als ich dann Martinovic im Tor gesehen habe, habe ich gesagt, okay, die Sache ist geritzt heute Abend. Nee, ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Ja, aber er war schon, ich sag mal, ein guter, ein sehr guter Goalie, hätte vielleicht schon den einen oder anderen Schuss gehalten.
Das
So.
stimmt, das stimmt. Aber wenn du natürlich auch so klasse Vorarbeiten hast von deinen eigenen Verteidigern, die dann einfach den Puck da stoppen, wo es ein Toni Ritter da hinfährt und aus 1,50 m sich eigentlich nur noch die Ecke aussuchen muss, also.
Wobei ich sagen muss, da habe ich echt den Hut gezogen vor Toni Ritter, weil ich meine, wer rechnet denn damit? Also, dass er da bereit war in dem Moment,
Ja.
nicht nur hinterher zu gehen, sondern und dann wirklich so schnell reagiert hat, einen auch guten Schuss dann loszulassen. Respekt, dass er so wach war in dem Moment. Das, glaube ich, schafft nicht jeder. Viele würden über den Puck stolpern, weil, ja, keine Ahnung, warum lässt er den Puck da liegen, ne?
Ja, wobei, also Toni Ritter darf man gestern auf keinen Fall vergessen. Auch dank ihm hat man das Spiel mitgewonnen. 4 Punkte.
Den darf man nie vergessen, der ist jedes Spiel wichtig.
Ja,
Das habe ich
aber
ja gesagt. Aber
gestern werden alle wieder sagen, ja, Wiss oder Pante, wer war jetzt Spieler des Spiels? Und also ich glaube, Toni darf man halt auch nicht da vergessen in der Riege. Natürlich Braden noch, der war auch stark, Pim, mit seinen 2 Toren.
McGrath gehört momentan zum Erfolg von Pim auch dazu, muss man auch sagen.
McGrath und Pim, die beiden, die haben sich
Die
auf jeden
spielen
Fall
echt,
gefunden.
echt stark zusammen, ja.
Ja.
Ja, also natürlich war das gestern ein Mannschaftssieg, würde ich sagen. Also man hat ja auch defensiv eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Man hatte ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, zweimal Metalltreffer von den Steelers im zweiten Drittel.
Ja.
Aber man hatte ja selbst auch einen Lattentreffer von Grüber im ersten Drittel zum Beispiel.
Genau.
Gleicht sich halt manchmal auch ein bisschen aus. Aber grundsätzlich, glaube ich, war es eine relativ gute Defensivleistung. Und das ist ja, sagen wir, bei der Huskies Defensive nicht immer der Fall. Die ersten beiden Gegentore allerdings, muss man auch sagen, waren Fehler. Ich glaube, das erste Tor war Fehlpass Reis.
Direkt auf den
Und
Schläger in die Mitte.
genau. Und das zweite war ein Puckverlust an der Bande. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber das war ein tagträumerischer Einsatz. Also, wenn man den Puck an der Bande im eigenen Drittel hat und wartet so lange, bis von hinten der Gegner kommt und einem den Puck wegnimmt und man realisiert das nicht so wirklich. Ja, sollte eigentlich nicht passieren. Aber man hat sich davon eben auch nicht beirren lassen. Und ich denke auch, unterm Strich verdient gewonnen, auch wenn Bietigheim gerade im ersten Drittel wesentlich mehr vom Spiel hatte. Aber ich glaube, der Einsatz und so und insgesamt würde ich sagen, das war schon ein verdienter Sieg.
Ja, im ersten Drittel 18-8 Torschüsse und wir beiden sagen natürlich
für
vorher
die
noch, genau, für die Steelers und wir beiden sagen noch, die schießen eigentlich gar nicht so oft aufs Tor und
ja. Ja, aber das war ja, wir hatten, ich glaube, im Vorgespräch bei der letzten Sendung hatten wir überlegt, was ist jetzt eigentlich die Taktik gegen Bietigheim? Lässt du sie mehr schießen,
ja.
damit sie ihren Schnitt nicht halten können oder lässt du sie noch weniger schießen? Vielleicht hat Rico als Taktik ausgegeben, lass sie einfach mehr schießen, das klappt schon irgendwie.
Ja.
Also immer auch nur die Frage, von wo lässt du die Leute schießen? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Die Schüsse von außen, gerade mit dem Wissen, da steht sowieso Pante im Tor. Lass die ruhig ein bisschen mehr schießen. Der freut sich drüber. Ja, war insgesamt eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel mit, ja, leider eigentlich zu wenig Zuschauern. Klar, Dienstag und so. Bietigheim letztes Jahr zweimal einen Arsch aufgerissen bekommen von Bietigheim in den Heimspielen. Ja,
aber
vielleicht
alle, die jetzt nicht, alle, die nicht in der Halle waren, haben auf jeden Fall was verpasst.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auch dann Sonderlob von Goudet an Pante, der wirklich die Huskies im ersten Drittel im Spiel gehalten hat und hat auch gesagt, also dass Pante super gehalten hat. Und eine Szene, die ich halt noch ansprechen wollte, ist das Ding da kurz vor Schluss. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, der Weller, der sein Goldhelm ist irgendwie nicht so richtig belüftet. Vielleicht muss man da irgendwie mal an den Hersteller gehen und mal gucken, ob der da irgendwie noch ein paar Löcher reinmachen kann. Ja, also das Ding da von Müller, ja, Müller wollte ja wirklich überhaupt nicht. Und dann ist der Schiri auch der Hauptschiedsrichter dazwischen, der hat da mal so kurz seinen Arm rausgefahren und dann hat er gesehen, oh nein, der Weller will den auf die Mütze hauen, ich mach mal schnell meinen Arm weg, nicht, dass ich was abkriege. Ja, und dann will eigentlich keiner fighten. Die Linesmen stellen sich so drumherum, als wenn sie noch applaudieren wollen. So, hey, komm, macht mal. Und ja, dann verprügelt Weller Müller. Und ja, Müller geht dann auch mit 2 Minuten raus. Also so, es sah für mich nicht so aus, als wenn Müller will. Aber dann, klar, er geht dann noch zumindest ein bisschen zurück, damit er nicht komplett ins Gesicht bekommt. Aber war irgendwie eine Szene, wo ich denke, da könnten die Linesmen einfach auch dazwischen fahren und das verhindern. Sowas ähnliches hatten wir ja beim Nauheim-Spiel auch, ne?
Der legendäre Fight beim Nauheim-Spiel.
Ja. Den haben wir eben vergessen.
Zwischen Klöpper und Rattmann.
Ja.
Ja, war ja ein ganz toller Fight. Beide schubsen sich so ein bisschen wie so ein Schulhof. Naja, Schlägerei kann man ja nicht sagen, weil das war es nicht. Es war einfach nur so ein wildes Rumgeschubst und jeder prollt ein bisschen rum. Und die Linesmen sagen, hey, super, wir gehen nicht dazwischen, macht mal. Und die beiden so, Jungs, wollt ihr nicht schnell dazwischen gehen? Wir wollen doch eigentlich gar nicht. Und dann gehen sie dazwischen und ausgerechnet in dem Moment schmeißt Klöpper die Handschuhe weg und kassiert den Zehner.
Ja.
Ich bin so, nee, kann nicht wahr sein. Aber gut, ja, ist passiert. Ist auch egal. Aber ja, ich meine, Weller, ich muss zu Weller sagen, ich wünsche mir eigentlich nicht, dass Weller weg ist aus dem Spiel, sondern eigentlich wünsche ich mir, dass jede Mannschaft einen Weller hat, weil dann hätten wir wesentlich mehr Unterhaltung in den Spielen. Allerdings habe ich bei Bietigheim auch manchmal den Eindruck, dass sie insgesamt auch so eine verdammt starke Mannschaft sind. Die beste der Liga für mich ohne Zweifel, was sich aber eben nur meistens über 3 Reihen erstreckt. Also ich sage mal, Frankfurt ist einfach besser, weil Frankfurt mehr Spieler hat, vor allen Dingen auf hohem Niveau.
Mehr tief,
aber was Bietigheim da jedes Jahr hat, das ist echt ein Wahnsinn, aber die Jungs können nicht verlieren. Sobald sie verlieren, fangen sie an wie kleine Kinder im Sandkasten. Ich muss auch sagen, dieser Kniecheck von Marco Müller, ich habe mir das Video jetzt ein paar Mal angeguckt, ich sehe da immer noch keinen. Es ist eine Behinderung für mich, weil er halt den Spieler angeht, aber er geht hoch, er geht mit den Händen nach vorne und so. Also keine Ahnung, aber Weller will sich halt aufregen. Das ist halt auch, das ist sein Stil.
Ja.
Ich glaube aber, wenn du es schaffst, dass Weller sich so aufregt, dann bringt es ja nichts spielerisch zustande. Also insofern alles richtig gemacht. Und ja, Marco Müller hatte halt irgendwie einen interessanten Arbeitstag mit insgesamt 4 Mal auf der Strafbank sitzen.
Ja, der durfte halt immer direkt Weller nehmen, ne?
Ja, aber ich meine, wenn er ihn so genervt hat, Weller hat eine Vorlage gegeben und ansonsten in dem Spiel spielerisch fand ich jetzt nicht so viel geleistet, dann ist doch alles in Ordnung.
Aber da muss man auch nochmal kurz auf die Streifenhörnchen eingehen, weil das war auch keine...
Ich fand sie schlecht, also wenn ich das mal sagen darf, ich fand sie richtig schlecht.
Genau, es war nämlich wirklich keine gute Leistung und Ich weiß nicht, also so, da war überhaupt gar keine Linie irgendwie drin. Die Zehner
Genau.
von Wiss, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe es nicht hundertprozentig gesehen, aber es hat der angezeigt, der quasi auf der gegenüberliegenden blauen Linie stand und Wiss war im eigenen Drittel. Also, das sind so Dinge, wo ich mir einfach denke,
Ja, da
gerufen
ging es nur
haben.
um die Geste. Nein, da ging es nur um die
Was
Geste.
hat er denn
Aber die
gemacht?
gleiche, ja, da hat sich einfach beschwert, aber das gleiche Beschweren kam von Bietigheimer Seite auch diverse Male und
Ja, aber
da
guck mal,
hat sich
dann.
dann nicht mehr geahndet. Also.
Genau, da fährt ein Hauner auf die Bank, der da wirklich wild gestikuliert und nur am Schimpfen ist und der kriegt keine Zehner dann. Also, ja, war irgendwie. Aber es war zum Glück nicht spielentscheidend, aber trotzdem fand ich das keine gute Leistung. Also.
Nee, also Engelmann Steinecke als Duo fand ich auch nicht so prickelnd. Nee, muss ich auch sagen.
Ja, aber 7 Punkte geholt in 3 Spielen. Kann man mitleben. Vor allen Dingen ein Spiel davon gegen den Spitzenreiter, wo man eigentlich nicht mitgerechnet hat. Ist das eine ganz gute Ausbeute von diesem ja, spielreichen Wochenende, sage ich mal.
Ja, zumal man sich jetzt auch mittlerweile 9 Punkte abgesetzt hat vom Platz 7. Krimmitschau auf Platz 6 strauchelt ja auch gerade ein bisschen. Also, ja, das war jetzt, ich glaube, es ist jetzt eine wichtige Phase, wo man vielleicht ein bisschen so, ja, sich mit den wahrscheinlich Top 5 absetzen kann, vielleicht, wenn es gut läuft. Das wäre ja schon mal, ich sag mal, Top 6 ist ja eigentlich so das klassische Ziel, was man haben sollte. Und das sieht ja momentan eigentlich auch ganz gut aus.
Genau. Ja, gibt noch ein kleines Update zu Thomas Meerl. Also, wenn er keine Kopfschmerzen mehr hat, dann steigt er voraussichtlich nächste Woche ins Training ein. Ja, also man geht so von, Rico hatte geschätzt, so 7 bis 10 Tage. Aber er muss halt keine Kopfschmerzen mehr haben dafür. Und das war, es ist ein Stück von dem Knochen an der Seite abgesplittert. Also vom
Auch wenn
Schädel.
sonst nichts ist.
Naja, weil wir haben ja letzte Woche diskutiert, was es sein könnte.
Ja.
Und es ist wohl ja, vom Schädelknochen etwas abgesplittert. Und ja, Gehirnerschütterung natürlich auch noch dabei. Das volle Programm.
Naja, wollen wir mal hoffen, dass er erstmal schmerzfrei ist und dann
Genau.
muss man es nicht überstürzen, glaube ich. Solange es läuft momentan, denke ich, gibt es ja keinen Grund, ihn zu früh einzusetzen auch.
Denke ich auch. Also, man muss nicht unbedingt gleich wieder im Frankfurt-Spiel, wo es vielleicht auch ein bisschen härter zur Sache geht, dann wieder direkt sein erstes Spiel machen.
Genau, also da muss man halt ein bisschen schauen. Die Gesundheit sollte dann doch vorgehen.
Genau. So. Und dann haben wir in den kommenden Spielen einen Torhüterwechsel. Und zwar nicht,
Gezwungenermaßen, ja.
genau, nicht aufgrund von Leistungen oder sonstigen. Mirko Pankowski darf sich bei der Nationalmannschaft beweisen und wird die U20 WM in Frankreich spielen.
BWM.
Es ist auch
Gut,
eine
es ist
WM.
selbst.
Es ist auch eine WM.
Ja, also ich meine, gut, das muss man bei Deutschland nicht extra erwähnen, dass man BWM spielt. Das ist man ja langsam gewöhnt.
Außer man ist Ausrichter.
Ja, ich meine, aber im Nachwuchs. Also, so sind momentan keine so guten Jahre, ja.
Ja, genau, man geht den Wiederaufstieg an und in Kassel sehen wir dann im Tor Markus Keller und als Backup dahinter Leon Hungerecker. Und die beiden kommenden Spiele, also das nächste Spiel ist am Freitag auswärts in Freiburg, beginnt um 19:30 Uhr. Freiburg ist derzeit Tabellenzwölfter. Hat 23 Punkte in 22 Spielen geholt und 59 zu 76 Tore. Ja, können wir eigentlich auch direkt mit unseren 3 Key Facts anfangen. Natürlich muss man hier Nicolas Linsenmeier erwähnen, der jetzt endgültig von den Krefeld Pinguinen zurückgewechselt ist. Er war ja ausgeliehen 4 Wochen, dann hat man die Leihe nochmal 4 Wochen verlängert und nach 8 Wochen hat er sich dann entschieden und hat gesagt: Jungs, ich bleibe in Freiburg. Und
Ja, das Klinge-Syndrom munkelt man.
ja.
Also bei Klinge ist ja auch immer, wenn er den Herkules beim nach dem Aufstehen nicht sieht, dann hat er Heimweh. Und bei Linsenmeier scheint es ähnlich zu sein, was für Freiburg natürlich gigantisch ist, weil großartiger Spieler. Und ja, manchmal sollte man auch einfach bei seinem Heimatverein bleiben. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Ich finde das auch nicht schlimm. Vor allen Dingen ist es ja auch der Spieler, der dann direkt mit Leistung glänzt und auch den Goldhelm
Ja,
trägt.
natürlich.
Und natürlich mit Billig und Kunz eine megatorgefährliche Reihe bildet, auf die halt auch zu achten ist. Ja. Magst du den nächsten Punkt machen?
Ah, wenn ich denn muss, dann mache ich das auch. Ja, also Freiburg ist zu Hause stärker als auswärts. Zu Hause bereits 20 Punkte geholt und auswärts bislang nur ein Sieg. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das ist in der Liga momentan auch so ein bisschen Mode, ne? Also, wobei ich glaube, Heimstärke, ja, also Freiburg ist Achter zu Hause, allerdings auch schon bei 13 Spielen. Also, das wird sich auch noch ein bisschen angleichen wohl. Und auswärts erst 9-mal angetreten, aber auch die wenigsten Punkte geholt, mit nur 3. Muss man schauen. Ich glaube, für uns ist das relativ egal, ob heim oder auswärts gegen Freiburg. Wir müssen das Spiel machen, in meinen Augen.
Genau, dann ziehen wir das kurz vor, die Form, weil nämlich Freiburg sowieso auf dem aufsteigenden Ast ist, sage ich mal, formmäßig gesehen. Zwar haben sie 9 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt und ja, hatten nicht so einen starken Saisonbeginn, aber kommen jetzt immer besser in Fahrt.
Ja, sind jetzt auch dran an den Top 10, sind jetzt noch einen Punkt von Platz 10 weg. Sind nur noch 3 Punkte hinter Nauheim zum Beispiel.
Ja. Aber das kann auch noch bleiben bis nach dem Spiel gegen die Huskies. Genau.
Unbedingt, ja.
Der dritte Key Fact ist Nauheim. Nauheim sage ich schon. Freiburg kann keine Bullies. Und zwar die Spieler mit den drei, also die drei meisten Bullies nehmen, haben eine Quote alle unter 50% und zwar weit unter 50%. Also Linsenmeier ist da noch der Stärkste mit 43,32% aller Anspiele. Sakomani 40,81 und Duda mit 41,97. Ja, die spielen wirklich keine guten Bullies und
Das ist echt unterirdisch. Also, das ist wirklich, das ist eigentlich, das ist schon, muss ich knallhart sagen, das ist eigentlich nicht ligatauglich auf dem Niveau.
wobei ein Bulli ist jetzt ja noch nichts Kriegsentscheidendes, aber erinnern wir uns an Sikora Klinge-Bullies.
Ja, aber ich sag mir mal, das ist ein Bully ist auch ein Zweikampf und jeden Zweikampf will ich gewinnen. Und wenn du halt einen Zweikampf dann gewinnst und hast den Puck im Idealfall, kannst du mit dem Puck halt auch ein Tor schießen, hast du den Puck nicht, passiert halt gar nichts, ne?
Ja.
Rennst halt hinterher und das deswegen, also ich finde Face-Offs wichtig. Die Statistik lassen wir jetzt mal dahingestellt, was ist ein gewonnenes Bully, das ist sehr unterschiedlich, wie die Leute das bewerten. Aber ich denke, so in der Masse sind die Statistiken dann schon interessant.
Ja, und wenn es was für die Moral ist, dass du halt viele Bullies gewinnst.
Klar.
Die Schiedsrichter. Wir haben ja bisher immer nur die Hauptschiedsrichter erwähnt, das werde ich jetzt auch kurz tun. Also es pfeift Martin Holzer und Florian Zehetleitner, zu den beiden wirst du gleich noch was sagen. Was ich ganz interessant finde, ist der Linesman, Nils. Dominik Fauler, klingelt es da bei dir?
Ja, bei Fowler klingelt es bei mir, ja. Das ist ein DL-Manager, von dem ich nicht ganz so viel halte.
Warum
Und
klaut er einem Kooperationspartner die Spieler?
nee, er ist einfach nicht in der Lage, gute Spieler einzukaufen.
Und holt sich deswegen die Spieler vom Kooperationspartner.
Genau, ja, vielleicht so kann man das sagen. Ja, es ist der Sohn, muss man dazu sagen.
Genau, also Dominik Fowler ist der Sohn von Thiel Fowler. Wird sich aufs Spiel nicht auswirken, weil er Linesman ist, aber trotzdem
Aber wer
fand.
weiß, also auch Linesmen sind relevant. Da können wir nochmal zurückkommen zum Bietigheim-Spiel. Das Tor von Bietigheim, das dritte, was ja dann nicht gegeben worden ist wegen Abseits,
Ja.
möchte ich so, also anhand des Videos finde ich, kann man es nicht sehen, absolut nicht. Aber könnte durchaus die richtige Entscheidung gewesen sein. Insofern hat er auch an Linesmen durchaus mal, war wichtig in dem Moment, ne?
Ja, das
Wobei
sind.
es war auch hoher Stock in meinen Augen, also das hätte auch nicht zählen dürfen, aber so war es Abseits und alles gut.
Es war Steinecke dabei, von daher mit Videobeweis und Tor nicht zählen und so,
Genau,
ne? Das.
richtig, das darf man nicht vergessen.
Gut, dann erzähl mal was zu den beiden Hauptschiedsrichtern, Holzer und Zehetleitner.
Ja, Martin Holzer und 4 Siege, 2 Niederlagen bei ihm. Wir hatten ihn diese Saison schon, ich weiß gar nicht, wie viele Male, ich glaube das dritte Mal jetzt, oder das vierte Mal schon. Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber wir haben ihn schon ein paar Mal erlebt diese Saison. Er ist jetzt bei mir weder positiv noch negativ hängen geblieben. Insofern werten wir einfach nur die Bilanz mit 4-2, ist alles gut. Meinetwegen. Florian Zehetleitner war diese Saison neu für uns und pfeift uns jetzt dann schon zum vierten Mal. Und bislang ist die Bilanz 2-1. Ich glaube, neulich hat er wieder ein Spiel gepfiffen, da war er durchaus in der Kritik. Muss man mal gucken, aber dadurch, dass er halt noch, also uns auch jetzt relativ neu pfeift, habe ich mir noch keine abschließende Meinung zu ihm gebildet, wobei wir wissen ja, Schiedsrichter pfeifen ja immer gegen uns.
Genau.
Grundsätzlich.
Immer.
Immer. Ausnahmslos. Ja, was kann ich noch sagen?
Als Zus müssten wir das eigentlich sagen, oder? Als Zus.
Stimmt, als Zus, ja.
Du hast doch bestimmt noch eine kleine Anekdote zu Freiburg.
Ja, ich habe erstmal noch die Bilanz gegen Freiburg mit 13 Siegen, 7 Niederlagen, einem Unentschieden, durchaus positiv. In der DL2 haben wir eine Bilanz von 7 Siegen und 2 Niederlagen, also die ist sehr positiv. Wir haben in den letzten beiden Spielzeiten je ein Spiel in Freiburg gegen Freiburg verloren, ansonsten die drei anderen gewonnen. Also wir konnten quasi immer ein Auswärtsspiel für uns entscheiden, die Heimspiele sowieso. Und ja, Anekdote habe ich jetzt nicht, aber zum Beispiel, ich habe jetzt einfach mal geguckt, am 1. Dezember, was war denn am 1. Dezember so in der Kasseler Geschichte? Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, wir haben am 1. Dezember 1979 mit 7-0 gegen Brackwede gewonnen. Ich finde, das ist ja auch mal eine Erwähnung wert. SV Brackwede, legendär.
Natürlich.
Wir haben auch an einem 1. Dezember mal 10-2 bei den Preußen Devils Berlin verloren, 1995. War nicht so schön. Ja, und ansonsten ist mir noch aufgefallen, wir haben am 1.12.2013, das ist das letzte Spiel, was wir an einem 1.12. hatten, haben wir gegen Neuss mit 22-1 gewonnen und das werte ich jetzt einfach mal als gutes Omen für das Spiel am Freitag.
Ja, wo sind die Äpfel und die Birnen?
Nein, wie kommst du jetzt darauf? Nein, nein, das ist alles gut, alles gut.
Also findest du Freiburg so ligatauglich wie Neuss?
Nee, nee, um Gottes Willen.
Zweitligatauglich.
Nein, 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 das kann man jetzt auch nicht sagen.
Wir lassen uns mal überraschen, was da am Ende bei rauskommt. Du darfst ja jetzt, wenn du möchtest, direkt einen Tipp dazu abgeben.
Ich muss jetzt tippen.
Ich kann auch anfangen, wenn du möchtest. Dann musst du das Heimspiel zuerst tippen.
Ich könnte aber noch nachliefern, dass bei diesem 22-1 gegen Neuss, wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf, ich finde es so toll.
Natürlich.
Torschütze war dort unter anderem Christian Billig und wo Christian Billig am Freitag spielen wird, wissen wir auch.
Ja, nicht bei den Huskies.
Nee, für Freiburg, genau.
Hatten wir schon erwähnt.
So schließt sich der Kreis. So, ja, tippen. Fange ich an. Schwer, weil ich sag mal vom Gefühl her Pflichtsieg, wenn man sich oben festsetzen will. Allerdings kann man bei der Form der Huskies auch immer mal wieder ein schlechtes Spiel vorkommen. Ich bleibe aber trotzdem optimistisch und sage, wir gewinnen 5-2. Also ich tippe 2-5. So.
Ja, ich habe parallel schon was hingeschrieben. Ich habe nämlich auch 2 Tore für Freiburg. Allerdings machen die Huskies nur 4 Tore, weil man sich doch wieder ein bisschen schwerer tut, als man eigentlich müsste. Also ein 2 zu 4.
Ja, einfach wird es nicht, glaube ich. Also Freiburg rennt immer.
Ja,
60 Minuten lang. Ja.
gerade halt auch irgendwie Selbstvertrauen da und hey, wir können ja doch da unten rauskommen und ich glaube, das ist nicht so unkritisch am Freitag in Freiburg.
Wenn ich noch mal ganz kurz was zu unglaublich schlechten Schiedsrichtern sagen darf, den allerersten 3-Punkte-Sieg in Freiburg haben die Huskies damals in der DL2 Qualifikationsrunde geholt, am 17.04.2014. Das war ein 4-2 in Freiburg. Und Schiedsrichter war damals, na, wenn ich jetzt über schlechte Schiedsrichter philosophiere, wer war Schiedsrichter damals?
Kissing?
Ulpi
Ah, der ist ja auch noch da. Kissing darf ja auch gar nicht so hoch pfeifen, glaube ich.
Nee, 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 mittlerweile ist er auch in der Regionalliga verschwunden und darf fast jeden Freitag oder so Herford pfeifen. Die Herforder freuen sich nicht wirklich.
Ja. Okay. Hast du jetzt genug Anekdoten? Letztes Mal haben wir gar keine, jetzt haben wir schon 720 rausgehauen. Ja.
Entschuldigung, ich habe mich mal wieder in der Husky-Wiki verloren.
Ich finde das sehr schön, das macht ja auch Spaß. Das macht uns ja
Ja,
auch aus.
Ja, das macht riesig Spaß, darum zu wühlen.
Ja. Wollen wir übergehen zum Spiel gegen Crimmitschau?
Tun wir das.
Genau. Am Sonntag, bereits um 16 Uhr, findet das Spiel gegen die Eispiraten Crimmitschau statt. Crimmitschau,
Familientag.
genau, es ist Familientag. Also alle Kinder einpacken, mal wieder. Da kommen wir später noch zu.
Ja, gut, Kinder sollte man grundsätzlich immer einpacken und zum Eishockey mitnehmen.
Ja. Ich werde den Nachwuchs wahrscheinlich auch mitnehmen. Also, er will zwar immer lieber selber spielen, aber wir gucken mal. Ja, Crimmitschau ist Tabellensechster, hat 18 Spiele gemacht, 36 Punkte geholt, 64 zu 71 Tore. Das ist eigentlich ganz, ja, spannend, weil Crimmitschau das einzige Team unter den Top 8 ist, was ein negatives Torverhältnis ist mit minus 7. Ein negatives Torverhältnis hat mit minus 7. So. Und ja, Familientag. Und was ja noch dazu kommt zum Familientag, mit der frühen, ich sag Anstoßzeit, oh je, dafür werde ich gesteinigt, mit der frühen Bullizeit.
Anwurfzeit nennt man das dann, glaube ich.
Es kommt ein Buskonvoi und daraufhin ist das ja überhaupt entstanden, diese ganze Vorverlegung und so. Weißt du eigentlich, wie viele Busse gab es da irgendwie was?
Nee, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich gehe doch davon aus, dass ganz Krimmitschau kommt, oder?
Also
Ist ja nicht so groß, aber.
zwei Busse. Nein.
Zwei Busse?
Nein, wenn ganz Grimmitschau kommt, aber.
Ach so, ja, nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich sag mal, man freut sich über jeden Krimmitschauer. Es ist doch eine wirklich sehr, sehr sympathische
Auf jeden Fall.
Fanszene dort.
Ja, und ich glaube auch so die Vergangenheit mit den Huskies da zusammen, wie man dann auch gefeiert hat, den Aufstieg zum Beispiel in dieser
Ja, absolut.
Zwischenrunde und so. Ich glaube, das könnte was werden. Also ich denke mal, es wird irgendwie eine zweistellige Anzahl an Bussen sein, jetzt mal realistisch gesehen. Ich denke mal so, vielleicht irgendwie 8 bis 12 Busse, irgend sowas in dem Dreh. Und
Keine Ahnung, absolut keine Ahnung.
wird der Gästeblock ganz gut gefüllt sein. Wir werden es einfach im nächsten Podcast, werden wir drüber quatschen, wie viele am Ende wirklich da waren. Und bevor wir uns jetzt hier verhaspeln mit wie viele Fans kommen, dann kommen wir doch einfach zu unseren drei Key Facts, Nils.
Ich muss anfangen, nein, fang du an.
Okay, fange ich an. Crimmitschau ist das zweitfairste Team der Liga und hat nur 197 Strafminuten. Sind aber im Prinzip die mit den wenigsten Überzahlsituationen. Also die Strafminuten rechnen sich natürlich durch Spieldauern und Disziplinarstrafen. Die werden da alle mit reingerechnet. Aber Crimmitschau hat nur die wenigsten Überzahlsituationen zu überstehen gehabt und dabei trotzdem eine relativ schlechte Quote erzielt, und zwar 74,5% Unterzahlquote. Genau. Damit die drittschlechteste Unterzahl der Liga. Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich. Ja, ich wollte lieber das zweite nehmen, weil ich schwärme doch immer so von den Spielern. Knackstedt, Czarnik, Czernik, zusammen sehe ich das richtig. 28 Tore und 39 Punkte bislang schon.
Genau, die spielen auch immer zusammen.
Ja, ist auch, also Czarnik, ich muss ja immer wieder schwärmen. Ich kann nicht anders. Der ist so gut, der muss nächstes Jahr eindeutig im Huskies-Trikot spielen.
Wobei Czernik von den Statistiken da auch sogar deutlich abfällt, aber ich denke mal, der bringt halt einfach die Erfahrung mit rein, ne? In die Reihe.
Ja, er ist halt auch einfach nicht mehr so gut, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also er ist immer noch gut für die Liga, aber er fällt auch spielerisch in meinen Augen extrem ab. Also ich glaube, bei Sanik und Knackstedt ist vielleicht auch nochmal die DEL so eine Option. Bei Czernik war sie ja schon mal eine Option. Ne?
Ja.
Ja, ansonsten natürlich, wo wir schon bei alten Spielern sind, Kranz in der Verteidigung, enorm wichtig. Ein Tor, 14 Vorlagen, sortiert die Abwehr und den Spielaufbau natürlich auch. Und ganz neu Brock Maschmeyer, der aus Bremerhaven ausgeliehen worden ist und der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Der bringt ein bisschen Geschwindigkeit rein, hat durchaus Spielübersicht. Und in Bremerhaven war er ja immer so ein, naja, wie so ein überzähliger Spieler mit 0 Punkten und so. Und in der DL2 zeigt er, dass es ein sehr, sehr feiner Eishockeyspieler auch ist. Und ja, auf die Jungs muss man aufpassen. Also bin ich sehr, sehr gespannt. Freue ich mich eigentlich auch sehr auf dieses Spiel.
Ja, das ist der erste Block komplett, so wie du sie gerade genannt hast, von den Krimmitschauern. Und ich glaube, wenn du die irgendwie aus dem Spiel nehmen kannst, dann kannst du Krimmitschau ganz gut schlagen.
Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel, diese erste Reihe. Deswegen verwundert es mich eigentlich auch, dass sie, also ich sag mal, solange der erste Block spielt, müsste sowohl Unterzahl als auch Überzahl eigentlich top sein, weil die Jungs können alle den Puck kreisen lassen, vor allen Dingen. Und dann ist es für den Gegner sehr, sehr schwer, überhaupt an den Puck zu kommen. Und aber ja, ansonsten, ich will jetzt nicht sagen, dass das Team danach abfällt, weil sie haben, glaube ich, noch mindestens, kann man sagen, eine zweite sehr, sehr gute Reihe. Ich habe die Statistiken nicht ganz im Kopf, aber Patrick Pohl zum Beispiel, meine ich, spielt auch eine ziemlich starke Saison bislang.
Ja, Ossi Saarinen darf man auch nicht vergessen.
Natürlich, aber Patrick Pohl, glaube ich, meine ich, hatte auch gerade einen richtig langen Streak, irgendwie neun Spiele in Folge gepunktet oder so, jetzt erst in den letzten beiden Spielen wieder punktlos geblieben, aber da lief es vorher auch sehr, sehr gut, also er ist auch ein Motor in der Mannschaft. Und also ich denke, das ist, also man darf es nicht den Fehler machen, sie nur auf diese erste Reihe natürlich zu beschränken.
Das ist richtig. Okay.
Punkt 3.
Ja, und das wird, glaube ich, der krassere Punkt werden. Punkt 3. Heute hat nämlich die freie Presse verkündet und eigentlich sollte dazu eine offizielle Mitteilung raus sein, heute im Laufe des Tages der Eispiraten, dass nämlich Oliver Roy, die Olivier Roy, sorry, die Eispiraten verlassen wird und es ihn Richtung DEL zieht. So, und ich hatte in der Vorbereitung heute Morgen, hatte ich mir überlegt, ja, spreche ich ihn überhaupt als Punkt an oder nicht, weil er ist eigentlich stark, aber er ist eigentlich auch nicht so stark, dass er ansprechenswert ist. So, und jetzt sprechen wir ihn doch an, weil eben
Ist das jetzt
dahinter,
wieder konfus?
ja, genau, weil es nämlich dann doch irgendwie wahrscheinlich sehr schwer wird, ihn zu ersetzen. Also man hat ja jemanden geholt, den Deutsch-Ami, ich komme gerade nicht auf den Namen, Brett Keeler,
Brett Kieler.
sorry.
Brett Kieler, ja.
Und ja, der soll jetzt quasi, also Roy will ja schon länger weg und ich denke mal, deswegen hat man Brett Keeler eben auch verpflichtet und hat ihm jetzt grünes Licht gegeben und gewartet, bis ein DEL-Verein halt sagt, hey, wir nehmen ihn. Und ja, was jetzt? Also, wie stark schätzt du Brett Keeler ein, Nils?
Als nicht sehr stark, wenn ich ehrlich bin. Also, er hat eine, ja, ich sag mal, seine Karriere war eher unüblich mit College Division 3 und ich sag mal, am College gute Goalie-Statistiken zu machen, das schafft auch ein Torhütchen. Also, so ein, also, das ist ja nicht so schwer, weil halt unglaublich viel auch geschossen wird. In Norwegen war er diese Saison auch nicht wirklich überragend mit 3,76 Gegentorschnitt und 90,7%. Ich meine, das ist okay, aber ich glaube schon, dass er deutlich schlechter ist als Roy. Und aber er hat natürlich den deutschen Pass. Das kann man dann an anderer Stelle wieder ausgleichen, ein bisschen vielleicht. Ich denke, das wird auch das Ziel sein. Aber ich glaube schon, dass es ihn wehtut.
Du müsstest ja eigentlich auf Clemens Ritschel hoffen, dass der mehr spielt.
Ah, der Görlitzer Junge, ja, natürlich. Ja, aber ich glaube, er ist noch nicht so weit. Also, ich finde es sehr, sehr schön, dass er reinschnuppern kann, jetzt auch in die DL2 und auch den Schritt geht und vielleicht auch nach und nach mal ein Spiel macht. Aber er ist jetzt natürlich niemand, den du jedes Spiel bringen kannst. Und das muss Kieler machen jetzt. Mal schauen. Also, Olivier Roy scheint sich zu höherem berufen zu fühlen. Er wird wohl dem Gemunkel nach Teamkollege von Derek Dinger werden.
Ja.
Und ja, mal schauen. Also ich denke, Krimmetschau, mal gucken, ob das mit dem Lauf jetzt so weitergeht. Also wobei Lauf, da kommen wir dann vielleicht mal zur Form jetzt auch.
Ja, Lauf haben die eigentlich nicht, also.
Ja, momentan ist der Lauf auch ein bisschen gestoppt, das muss man halt auch sagen, ja.
Ja, also es geht ziemlich stark abwärts für Grimmitschau wirklich, nachdem man irgendwie, glaube die, also die vorigen letzten 5 Spiele, also die Spiele 6 bis 10 quasi, konnte man alle am Stück gewinnen. Und jetzt hat man wieder so eine Phase, wo man nur 5 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt hat. Ja, sind doch nach der Deutschlandcup-Pause ziemlich auf dem absteigenden Ast, die Grimmitschauer. Muss man mal gucken, ob man da irgendwie das
Ja, also
Ruder wieder
ich
rumreißen kann.
Ich habe sie gestern auch spielen sehen. Ich habe immer, wenn bei den Huskies gerade nicht gespielt wurde, in Krimmitschau reingeschaut. Und muss sagen, die Mannschaft wirkte sehr, sehr kraftlos eigentlich. Fast müde ein bisschen so. Also fand ich sehr, sehr komisch, weil ich meine, es war ja erst Pause und aber so drittes Spiel in 3 Tagen, auch die Kommentatoren haben ein bisschen gemutmaßt, dass das irgendwie Müdigkeit sein könnte. Und ja, mal gucken, wie sie das Ruder jetzt rumreißen. Also vielleicht, weil ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie, dass man keine Lust hat oder so, das würde ich den Spielern nicht unterstellen, aber es wirkte so ein bisschen lethargisch, möchte ich sagen, gerade gegen Heilbronn gestern. Naja, ich meine, Heilbronn, ja, die spielen momentan auch ein bisschen besser, aber zu Hause gegen Heilbronn muss man eigentlich anders auftreten und da kam gestern echt wenig, wobei, ich meine, es waren nur 1000 Zuschauer da, grob. Dienstagsspiel natürlich immer so ein Problem, aber ich fand die Stimmung klang echt gut. Also die wurden wieder angefeuert, wie immer, wie man das eigentlich aus Krimmitschau kennt. Aber der Funke ist nicht auf die Mannschaft übergesprungen. Fand ich sehr, sehr schade. Also bin ich jetzt mal gespannt, wie sie sich dann am Freitag präsentieren oder ob wir dann am Sonntag vielleicht auch so einen eher müden Haufen als Gast haben. Und ja, dann wahrscheinlich die Fans wieder mächtig Alarm machen werden. Aber mal gucken, wohin jetzt die Reise geht. Ich habe so ein bisschen Bedenken, was das angeht. Und befürchte, sie werden sich so ein bisschen jetzt in die unteren Tabellenregionen verabschieden.
Was sehr schade wäre.
Ja, also ich hatte mich eigentlich sehr, sehr gefreut. Sie waren ja für mich die Überraschungsmannschaft bislang so und haben wirklich toll gespielt. Wie gesagt, gute Ausländer, Spielfreude, Kampf natürlich auch und na, mal gucken.
Jawohl. Kommen wir doch zu den Schiedsrichtern, Nils, des Spiels am Sonntag. Und zwar der erste Name, da bist du noch relativ neutral. Patrick Gugula, der Bruder von Philipp Gugula.
Was heißt neutral? Seinen Bruder kann ich überhaupt nicht leiden.
Naja, vielleicht ist er ja komplett anders. Und ja,
Ja, wobei,
jetzt.
man muss natürlich dazu sagen, also was jetzt gegen Patrick Gugula spricht, mal davon abgesehen, dass er uns noch nie gepfiffen hat, aber er hat ja auch schon bei zwei hessischen Vereinen gespielt, Nauheim und Frankfurt.
Ja.
Toll.
Das ist ja bei anderen Schiedsrichtern auch egal, wo die vorher
Und
gespielt
danach dann irgendwann noch Duisburg, ja, ich weiß nicht, ob das so egal ist.
haben. Aber kommen wir doch zu deinem Lieblingsschiedsrichter. Marc-André Naust.
Ja, Naust. 4 Siege, 2 Niederlagen, wenn er gepfiffen hat. Allerdings in der DEL 2 hat er uns erst dreimal gepfiffen. Davon haben wir 1 gewonnen, 2 verloren. Ich mag Naust gar nicht. Ich finde es. Ich glaube, viel arroganter kann ein Schiedsrichter nicht auftreten. Ich hasse es dermaßen, wenn er Jugendspiele pfeift. Und nee. Also. Freue ich mich gar nicht drauf und werde versuchen, auch während des Spiels einfach auf andere Dinge zu achten, auf die Gästefans oder so. Irgendwas Schönes wird mir schon einfallen, aber nee, also bei Naust, sein Fan werde ich nicht mehr.
Dann lass uns doch direkt zur Anekdote rüberkommen. Hast du was Schönes rausgefunden jetzt?
Ja, ich habe auch mir gedacht, ach, dann gucken wir doch mal, was am 3. Dezember so war.
Jetzt gucken wir. Zumindest.
Ja, aber 3. Dezember ist heikel, muss ich dazu sagen. Also wir haben 4 Spiele gewonnen, 3 verloren und ein Unentschieden. Also es ist jetzt kein so positiver Tag. Craig Woodcroft hat Geburtstag an dem Tag unter anderem. Vorhin hatten wir Prag als erstes Spiel, was am 1.12. jemals war für uns. Am 3.12. ist es Bielefeld, also quasi auch Prag. Das ist der RSC Bielefeld. Allerdings haben wir das Spiel 1977 leider mit 7:3 verloren. Weil, wie ich nachlesen musste, die Kasseler Spieler leider teilweise durch Krankheit geschwächt waren. Ja, kommt vor, aber ansonsten, wenn wir bei den positiven Dingen bleiben wollen, also ich verschweige jetzt einfach mal die letzten beiden Spiele an diesem Tag, weil die haben wir nämlich verloren. Aber zum Beispiel, wenn wir mal was Positives sehen wollen, am 3.12.1988 haben wir damals gegen den RIV Bremerhaven gespielt. Und die müssen damals ja bestimmt auch schon gut gewesen sein. Wir haben 17:3 gewonnen.
Genau, Bremerhaven, die spielen in der ersten Liga, die sind gut.
Die waren auch damals schon gut, hundertprozentig. Ja. Shane Tarvis mit ein paar Toren so.
Zur
Alles wie
Abwechslung
immer.
mal. Ja.
Zur Abwechslung, genau.
Hat er endlich mal getroffen, der Shayna. Ja, schön. Tippen wir noch, oder?
Ja, Moment, ich hatte noch Krimmetschau als Gegner.
Ah.
18 Siege, 5 Niederlagen. Bilanz ist natürlich super, das wissen wir. In der DL2 ist unsere Bilanz 12 Siege, eine Niederlage. Ich glaube, viel besser geht halt nicht, ne?
Ja.
Aktuell sind es auch schon wieder 5 Siege in Folge. Also ich denke mal, es gibt keinen Grund, dass diese Serie jetzt aufhören sollte, lieber Husky-Spieler. Bitte am Sonntag wirklich ins Zeug legen.
Ja, das wäre dann auch der 9. Heimsieg in Folge. Also generell glaube ich dieses Jahr einmal zu Hause verloren. Bisher von allen Spielen. Allen Heimspielen. Ja, tippen wir. Tippen wir diesmal, also ich würde ja wieder einen 6-Punkte-Wochenende tippen.
Aber das klappt ja nie.
Es klappt echt nie, aber diesmal klappt's bestimmt. Diesmal klappt es bestimmt und die Huskies gewinnen zu Hause mit 6:3. Und dadurch, dass ja so viele Busse kommen und es Familientag ist, ich würde fast behaupten, nein, ich behaupte 4.172 Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, aber
Ja.
es könnte
Ist
voll
schwer.
werden. Ja, es ist wirklich schwer, weil. Aber 16 Uhr, es gab halt auch noch keinen Familientag dieses Jahr, ne? Und jetzt ist so. Ist nicht auch. Doch, es ist der erste Advent am Sonntag, ne?
Ja, vor allen Dingen ist wieder Weihnachtsmarkt. Man kann vorher ordentlich bechern und dann, nee, besser nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich hasse das eigentlich immer, wenn dann lauter Besoffene durch die Halle stolpern und es riecht auch alles danach.
Solange es nicht so aussieht, geht es ja noch.
Ja, es sollte nicht so ausarten, sagen wir es mal so.
Ja.
Ansonsten ja, also ich denke 16 Uhr ist gut. Also mein Tipp ist erstmal ein 4-2 für uns. Und bei der Zuschauerzahl lege ich sogar noch einen drauf und ich sage, es kommen 4.576 Zuschauer.
Wow, das ist aber sehr optimistisch.
Ja, aber ich will mal wieder so 4,5 irgendwie erreichen. Weiß nicht, muss auch mal wieder sein. Gerade so, weil gegen Nauheim waren echt 3-7 fand ich dann schon irgendwie enttäuschend für so ein Hessen-Derby.
Zuschauerzahl wäre ja auch mega. Wir sprechen noch im Podcast so, ach, gibt bestimmt wieder so eine Ticketaktion. Bam, nächsten Tag Ticketaktion. Das war super. Also
Ja, natürlich,
für
aber
das biete
das
ich ja im
sehr,
Spiel,
sehr,
ne?
sehr, sehr berechenbar, ne?
Ja.
Aber auch sehr schön. Ich finde diese Ticketaktion ja
Ja,
durchaus
aber es hat ja nicht so viel geholfen. Es waren ja, glaube ich, 2740 oder so gestern.
ja, aber dienstags, dann sind jetzt schon wahrscheinlich Weihnachtsfeiern bei diversen Leuten. Da
Ja.
sind Wochenspiele eigentlich immer schlecht, finde ich, im Dezember, also außer nach Weihnachten dann. Aber ich
Zwischen
denke
Jahren ist
jetzt
immer
so.
ganz gut, glaube ich.
Ja, natürlich, aber ich denke jetzt so sonntags, Familientag, ich meine, ach Gott, was gibt's denn da Besseres zu tun? Vielleicht mal die Oma besuchen, aber dann nimmst du einfach mit zum Eishockey oder so.
Ist ja
Meine
Familientag.
Geschenke. Eben, also alle hin da. Krimmitschau kommen, tolle Fans kommen. Gibt für mich absolut keinen Grund, der Eishalle fern zu bleiben. Außer man wohnt wie ich am Arsch der Welt.
Sehr weit weg, ja. Du wohnst in Iserlohn?
Noch weiter
Ja.
Ich wohne aber auch weiter weg von Iserlohn als du. Als wie du, Entschuldigung.
Ja, alles gut, alles gut. Lass uns einfach zur Jugend kommen, Nils. Aber da kriegst du auch wieder schlechte Laune.
Ja, diesmal kriege ich wirklich schlechte Laune.
Gab's
Ja, die.
deswegen eigentlich keine Ergebnisse am Wochenende? Also wir haben
Ja.
doch groß angepriesen, dass unser Twitter-Account mit Jugendergebnissen gefüttert wird. Und nein, der Nils, der muss den Farbeimer in die wo alte Wohnung tragen und den Pinsel und die Wände streichen.
Ja, Samstag war Streichen angesagt. Da habe ich dann die Schülerergebnisse ja irgendwie verbaselt, einfach, dass ich das raushaue. Und Sonntag nach der 0:2 Niederlage unserer DNL2-Mannschaft gegen Nauheim hatte ich so schlechte Laune, dass ich nicht mehr drüber reden wollte. Und die Laune wurde dann nicht besser. Ich ziehe es gleich vor, als die 1B dann noch 4:8 in Nauheim verloren hat.
Ja.
Ehrlich, nee.
Ja.
Aber ja, der Reihe nach. DNL2, wie gesagt, 0:2 gegen Nauheim verloren. Das war die Vergangenheit. Haken wir ab. Allerdings sieht die Zukunft, die nahe Zukunft auch nicht so gut aus. Zwei Heimspiele kommen, Samstag 13:45 und Sonntag 10:30 schon. Dran denken, nicht 11:15 wie sonst Sonntag, sondern 10:30, weil ja Familientag, vermute ich. Es geht zu Hause, beide Spiele gegen Weißwasser, Tabellenführer ungeschlagen bislang, glaube ich. Da wir auch keine Hilfe wahrscheinlich in Form von Overagern groß bekommen werden. Ich sag mal, ich hoffe, sie halten die Spiele halbwegs im Rahmen. Bin ich ganz ehrlich, erwarte ich jetzt nicht so viel. Aber ist auch okay, weil wenn Trattner schnell vermutlich in Braunlage spielen und vielleicht ja Krüger, Schirmacher noch bei den Huskies sind, soll man sich ja nicht beschweren, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Aber vielleicht schaut ja auch der ein oder andere Overager trotzdem noch vorbei. Muss man halt gucken. Also. Aber wird auf jeden Fall super schwer gegen Weißwasser.
Also, wir rechnen nicht mit Punkten.
Nein, aber wir drücken natürlich trotzdem die Daumen und ich werde auch wieder am Ticker hängen und ich sag mal, so schnell verhagelt mir auch da eine Niederlage nicht die Laune, aber es sollte im Rahmen bleiben. Viel, viel Kampf halt wenigstens.
Also es gibt wieder Ergebnisse am Wochenende. Folgt uns einfach auf @connection. Wenn ihr auf dem Laufenden
Ja,
bleiben wollt.
es. Ja, doch, es gibt wieder Ergebnisse. Das kriege ich hin.
Okay. Ja, die Schüler haben im Shootout in Wolfsburg verloren mit 5 zu 6. Und dann aber die Indians 3 zu 0 geschlagen. Und ja, damit konnte man sich quasi vier weitere Punkte ergattern auf dem Weg nach oben. Und die Schüler klettern immer weiter nach oben. Und können sich am nächsten Wochenende erstmal ausruhen, denn sie sind spielfrei.
Was auch gut ist, weil schülerspielfrei bedeutet immer, die Top-Spieler können mithelfen bei der DNL 2, vermute ich mal. Und die noch altersbedingt nach unten spielen können, bei den Knaben, werden dann halt dort aushelfen. Also ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn nicht alle Jahrgänge gleichzeitig spielen, sondern das schön gestaffelt ist, sodass wir immer im Idealfall die besten Mannschaften ins Rennen schicken können auch. So, mache ich weiter mit den Knaben, würde ich sagen, oder?
Darfst du machen, ja.
Ja, die Knaben hatten spielfrei. Kommendes Wochenende spielen sie allerdings wieder am Samstag um 9:30 Uhr gegen Neuss. Unbedingt hingehen, Knaben lohnt sich immer in meinen Augen. Sonntag 10:15 Uhr spielen sie in Duisburg. Aktuell sind die Knaben Dritter, allerdings sind sie nur einen Punkt hinter Krefeld 1b und Köln 1b bei einem Spiel weniger, sprich. Sie sind virtuell sowas wie Tabellenführer, würde ich fast sagen. Gegen Neuss hat man bislang noch gar nicht gespielt. Neuss hat generell, glaube ich, erst 4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen oder so. Also die haben noch nicht so viele Spiele. Gegen Duisburg haben wir schon gespielt. Haben wir zu Hause 18-1 gewonnen. War, so kann man gerne wiederholen in Duisburg, hat nichts dagegen. Duisburg ist, glaube ich, auch eine Mannschaft, die 4 Spiele gewonnen, 4 Spiele verloren oder so hat. Muss jetzt, ist jetzt aus dem Kopf, aber ungefähr grob. Also man sollte sie nicht unterschätzen. Aber grundsätzlich erhoffe ich mir da schon mit voller Kapelle ein 6-Punkte-Wochenende, bin ich ganz ehrlich. Ein bisschen Anspruchsdenken habe ich auch.
Naja, ist ja nicht so unrealistisch.
Nein, es ist auf jeden Fall möglich, denke ich.
Ich habe jetzt die Kleinschüler. Das ist einfach. Die waren und sind spielfrei. Punkt.
Das ist korrekt. Schön, dann habe ich wieder mein Lieblingsthema, Bambini-Turniere. Ich könnte jetzt wieder Eltern erwähnen, aber diesmal lasse ich es. Die Bambinis haben zwei Turniere. Die U10 spielt Samstag 10 Uhr in Frankfurt und die U8 spielt Samstag 12:15 Uhr in Nauheim. Also alle Huskies-Fans in Südhessen, ihr wisst jetzt, wo ihr hinfahrt am Samstag.
Genau. Ja, die 89ers hattest du ja kurz schon angesprochen. Also 4 zu 8 in Bad Nauheim verloren. Und am kommenden Wochenende, ja, Wunden lecken. Also die 89ers spielfrei.
Genau. Jetzt habe ich noch was dahinter geschrieben, wo du nichts mit anfangen kannst, richtig?
720 Ausrufezeichen.
Lukas Wied ist wieder in Kassel. Also er ist sowieso wieder in Kassel, weil er studiert in Kassel. Er hat die Saison in Lauterbach begonnen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ob du ihn schon hast spielen sehen.
Nee, hab ich nicht.
Ich liebe den Jungen. Er ist in der Saison 2012, 13 ist er in die U16 damals gekommen, in die Schülerbundesliga. Man hat aber auch schon Jugendbundesliga gespielt. Ist dann 13, 14 war er auch hier. 14, 15 hat er dann noch DNL2 gespielt bei uns. Und dann ist er wieder nach Wolfsburg in die DNL2, beziehungsweise dann zurück nach Salzgitter, was sein Heimatverein ist, wo sein Vater ja auch Trainer ist. Und war jetzt halt zum Studieren wieder nach Kassel gekommen, wollte eigentlich in Lauterbach Regionalliga spielen, aber ich nehme mal an, der Zeitaufwand und so weiter. Jedenfalls ist er jetzt ein Neuzugang bei uns in der 1B und hat auch in Nauheim gleich gespielt. Warum ich mich so freue, ist, Lukas Wiedt ist, sagen wir mal, er ist nicht der, ich würde ihn schon als Lauffaul bezeichnen. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Und ja, er könnte manchmal sich ein bisschen mehr bewegen. Aber was er sehr, sehr gerne tut, sind Strafzeiten. Und er hat zum Beispiel in der Saison 15-16 in der DNL2 in 25 Spielen 246 Strafminuten gesammelt. Ja, einfach großartig. Nein, ich sehe ihn wirklich gerne. Ich habe ihm immer sehr, sehr gerne zugeschaut im Nachwuchs und er lässt sich halt auch nichts gefallen. Klar, manchmal auch ein bisschen zu viel reklamieren und so, aber draufgeschissen, freue mich sehr, dass er jetzt in der 1B ist und er wird uns auch spielerisch absolut verstärken. Also da freue ich mich drauf und ja, das wollte ich unbedingt mal erwähnen, dass ich das jetzt wieder Neuzugang gibt bei der 1B.
Sehr schön. Willst du noch die Icecats machen, weil danach mache ich.
Ja, die Ice Cats haben diese Woche noch spielfrei, also letzte Woche spielfrei, nächste Woche spielfrei und danach die Woche, da reden wir dann auch. Also wir, nächste Woche im Podcast reden wir auch über die Ice Cats, die haben dann nämlich wieder ein Spiel, ich glaube, gegen Krefeld kommt es dann.
Dann nehmen wir uns nächste Woche doch die Icecats auch ein bisschen ausführlicher vor.
Können wir gerne tun, ja.
Gut, ich habe noch ein kleines Review vom Rekrutierungstag, denn ich war nämlich doch da
Oh ja,
und.
da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt.
Ich war nämlich total.
Also ich hab dich auf einem Foto entdeckt. Grinst
Ja.
blöd in der Gegend rum, habe
Genau,
ich gesehen.
ich bin auf irgendeinem so Gruppenfoto mit drauf. Ich habe mich auch gefunden. Und mein Sohn hat es irgendwie gar nicht gerafft. Er steht irgendwo in zweiter Reihe. Und er hat irgendwie, glaube ich, nicht so viel Bock auf das Foto. Der wollte einfach nur loslaufen und hat sich gedacht, warum stehen hier lauter Leute und was passiert jetzt hier? Es war wirklich gut gemacht, also das ganze Eis stand zur Verfügung, diesmal auch. Bei der Laufschule ist ja meist so, dass kleine Bereiche in der Mitte halt frei sind und da wird es doch schon ab und zu mal eng. Ja, das ganze Eis eben zur Verfügung gehabt. Man hat ein paar Jugendspieler dort gehabt, die sich auch um die Kleinen gekümmert haben. Und
Du hast niemanden erkannt oder so?
den Sohn vom Olli Wohlraab. Den hab ich erkannt. Jeremy
Okay.
müsste in der U12 spielen. Ja, Kleinschüler. Ich glaube ja.
Ja.
Ich meine ja. Hugos Sohn war auch da. Gibt, glaube ich, auch ein Foto von ihm und Hugo irgendwie auf dem Tor. Ich weiß nicht. Zumindest haben die da ein Foto gemacht. Ja. Und genau, also es war eher so die Altersklasse, die eben dort war und die U12, glaube ich. Und ja, man hat für die Kinder auf jeden Fall auch wirklich Überraschungen da gehabt. Das war sehr, sehr cool. Und zwar hat der DEB noch von der letzten WM ein paar Maskottchen geschickt. Ein Asterix und Obelix.
Ah, stimmt, das hatte ich gesehen, ja.
Als Stofftierchen. Das fand ich sehr cool. Also da hat sich mein Nachwuchs auch sehr drüber gefreut. Dann kam der Herkules noch.
Oh, da geht dein Sohn ja auch mal drauf ab, ne?
Der nicht, der Große. Der Kleine
Ah,
geht
okay.
total drauf ab. Der Große,
Der Kleine, ah, okay.
der Große, der nimmt dann eher Abstand, aber musste zu
Warum
Hause.
auch immer?
Ich weiß auch nicht. Also, er musste aber zu Hause ganz stolz Mama erzählen, dass der Herkules ihm die Haare gestreichelt hat, also weiß nicht, er kam irgendwie so von hinten an und dann hat er ihm über den Kopf gewuschelt und das fand er irgendwie. Er hat gar nichts dazu gesagt und zu Hause dann so, hey, der Herkules war da und er hat mir über den Kopf gewuschelt, das war total cool. Ich so, okay. Ja, und
Ja, also ich muss ja sagen, also jetzt muss ich an dieser Stelle mal ein Geständnis machen. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich, mag ich ja diese ganzen Maskottchen und Tiernamen und so, das mag ich ja eigentlich gar nicht so. Aber wenn ich halt sehe, wie die Kids auf Maskottchen abfahren, dann denke ich so, ach, im Nachwuchsbereich ist das schon echt geil. Also, das finde ich schon voll cool irgendwie. Also, dass auch der Herkules halt so unglaublich präsent ist.
Weißt du, was geil ist? Genau dasselbe habe ich an dem Tag zu Malte gesagt.
Okay.
Malte war ja auch da, hat schicke Fotos gemacht. Vielleicht können wir einfach das Album nochmal teilen auf Facebook oder irgendwie Könnt ihr gucken bei JMD-Fotografie. Der hat ein paar coole Bilder. Das ist auch auf einem von den Bildern bin ich drauf, was Nils erwähnt. Hat eben, der hat wirklich schöne Bilder von den Kindern gemacht, die auch da waren. Es war eigentlich auch relativ gut besucht. Also es waren wirklich auch viele da, die ich sonst in der Laufschule noch nicht gesehen habe, die wirklich zum ersten Mal da waren.
Na, das ist doch schön.
Und es waren aber auch welche dabei, jetzt von meinem Sohn aus der Kindergartengruppe zum Beispiel, die waren bei dem ersten Rekrutierungstag Anfang November da und seitdem gehen die halt auch regelmäßig in die Laufschule und die waren jetzt bei dem zweiten auch wieder da und ja, also schon so die einen oder anderen auch gefunden, die regelmäßiger kommen. Und ja, also ich fand's total gelungen. Milan ist dann auch irgendwie noch irgendwann mit einem echten Husky übers Eis gelaufen und war insgesamt wirklich gut gemacht und ich denke, das sind so Rekrutierungstage, wenn man da irgendwie noch ein bisschen mehr die Werbetrommel rührt, hat man auf jeden Fall auch ein paar Leute dabei, die wiederkommen, glaube ich, weil das so rundum gelungen war. Kaffee und Kuchen gab es natürlich auch noch draußen, gab es einen Verkauf und ich fand's toll. Also auch meinem Kind hat es sehr gut gefallen und ja, was will man mehr? Wenn es den Kindern gefällt, dann haben die Huskies alles richtig gemacht.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, schön.
Und eine Sache, dann können wir nämlich gleich überleiten zu Sonstiges. Kleine Anekdote noch. Ich bin dann irgendwo so an der Bank vorbeigefahren und dachte so, hä, den kennst du doch. Und habe mich dann nochmal rückversichert beim Fotografen und meinte so, ist das der, wo ich denke, der es ist? Ja, das ist Tobi Schwab, genau. Und ja, Tobi Schwab war da mit seinem Sohn, auch zur Laufschule. Und ich habe das irgendwie gar nicht so wahrgenommen, hatte irgendwie nur auf die Kinder geachtet und so, dass ich da keinen zu Brei fahre oder die mich. Und ja, war Tobi Schwab da und wir haben eine perfekte Überleitung in unseren sonstiges Blog.
Genau, weil wir uns ja auch überlegt haben, was macht eigentlich Tobi Schwab so für die Indians? Und ob man es glaubt oder nicht, er ist seit 7 Spielen ohne Tor. Ich weiß nicht, ob er jemals so lange in der Oberliga ohne Tor war, weil ich meine, normalerweise, der guckt den Puck nur an und der Puck flüchtet. Also bevor auf ihn eingetroschen wird, weil ich meine, Tobi Schwabs Schlagschuss ist ja echt mörderisch.
Ja.
Und aber er hat in den letzten 7 Spielen zwar kein Tor, aber 7 Vorlagen. Also er ist weiter im Offensivspiel natürlich stark beteiligt. Und ja, mal gucken. Für die Indians läuft es ja eigentlich gar nicht so schlecht momentan.
Das stimmt.
Muss man noch dazu sagen, ja.
Ja, dann haben wir noch News von unserem anderen Kooperationspartner, beziehungsweise von unserem ex-DNL2-Spieler. Nico Schnell.
Du meinst von unserem neu lizenzierten Huskies-Spieler.
Richtig, er ist ja jetzt auch für die Huskies lizenziert. Richtig. Hat nämlich am Sonntag in Braunlage gespielt und hat dort seinen ersten Assist gegeben. Genau.
Genau. Gleich beflügelt von der Lizenzierung wahrscheinlich.
Ja, mal gucken, wann er dann auch im Husky-Stress aufläuft.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, als Verteidiger hat das natürlich schwerer, weil ich sag mal, einen jungen Verteidiger einzubauen ist immer nicht ganz so einfach, glaube ich. Für einen Trainer auch. Weil ich sag mal, macht ein Verteidiger einen Fehler, dann ist das Ding gleich vom eigenen Tor.
Ja.
Bei dem Stürmer kann man sehr oftmals auch ausbügeln, aber ich denke, gerade wenn man gesehen hat, wie Schirmacher und Krüger auch gespielt haben, mit welcher Leidenschaft, da sage ich dir ganz klar, Nico Schnell würde dem in nichts nachstehen. Und ja, ich hoffe, also eigentlich, sagen wir es mal so, ich hoffe nicht unbedingt, dass wir so schnell einen Verteidiger-Engpass kriegen, also schon wieder. Aber ich hoffe natürlich schon, dass Nico noch das ein oder andere DL2-Spiel diese Saison machen kann, einfach um ihn zu belohnen für eine stetig gute Leistung in meinen Augen. Und um einfach auch immer zu zeigen, hier, das ist das Tempo, das ist das Niveau, da musst du hin. Das ist immer gar nicht so schlecht eigentlich, wenn man den Spielern ab und an auch mal so ein Spiel gönnt.
Ja.
Und nicht immer nur dann, wenn man sie braucht, sondern auch vorher schon.
Genau. Ja, wenn wir schon bei Verteidigern sind. Letzte Woche haben wir uns ja noch gefragt, was macht eigentlich Derek Dinger? Und entweder hört man uns in Augsburg oder halt nicht. Denn die Augsburger Allgemeine hat einen Tag später, nachdem wir aufgenommen haben, ein Interview mit ihm veröffentlicht. Und da ging es genau um die Punkte, die wir angesprochen haben. Also es geht im Prinzip in diesem Interview darum, was ist mit Augsburg los? Also letztes Jahr eigentlich ein ähnliches Team gehabt und oben mitgespielt. Jetzt sind sie, glaube ich, aktuell Vorletzter. Ja, und Derek Dinger ist wieder in den Kader gerückt und man hat ihn dann im Prinzip auch gefragt, wie er damit umgeht und eben warum die Saison für die Panther halt so schlecht läuft und wie er seine Rolle jetzt im Team sieht und ist eigentlich sehr, sehr spannend zu lesen. Ich denke, also wir verlinken das auf jeden Fall mal unten drunter, dann könnt ihr das euch komplett durchlesen. Und er steht jetzt wieder im Kader, hat auch gestern erste Reihe gespielt, also erste Verteidigerreihe und will sich wieder rankämpfen und will zeigen, was er kann. Und im Endeffekt war das im Prinzip alles noch so Nachwehen eigentlich halt von seiner Verletzung, dass er da wirklich zurückgeworfen wurde und dann spielerisch eben nicht so weit war und der Kader auch so groß ist, dass eben jemand auf der Tribüne sitzen muss und er das dann halt war, weil er eben spielerisch nicht.
Naja, ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer, wenn du verletzt bist, kommst wieder und kommst in eine Mannschaft rein, die zu dem Zeitpunkt ja auch schon völlig verunsichert war. Und Augsburg spielt wirklich nicht gut. Also, um zu zeigen, wie schlecht sie eigentlich sind, muss man nur sagen, dass sie noch einen Punkt hinter Krefeld stehen. Und ich meine, Krefeld als, ich sag mal, etwas bessere DEL2-Mannschaft. Ja.
Top 10 DL2-Mannschaft.
Ja, also in der DL2 würde Krefeld eine okay Rolle spielen, denke ich. So
Pre-Playoffs sind drin.
Top 6 sind wirklich sonst. Nein, aber Augsburg ist eigentlich ein spannender Fall, weil ja, letzte Saison lief es, aber ich fand, letzte Saison haben sie overperformed, das hat so keiner erwartet, es lief alles zu gut. Und dann zu glauben, das können die einfach mal so wiederholen, das war ein bisschen naiv in meinen Augen. Und ja, man sieht es ja auch.
Aber
Das
jetzt
kann man.
ist quasi genau das Gegenteil der Fall so, ne? Also es ist irgendwie nicht so normal. Weißt du, was ich
Ja, so ein
meine?
paar Punkte mehr hätte ich eigentlich auch erwartet von
Genau.
Augsburg. Aber ich meine, sie sind ja noch, es sind 7 Punkte auf Platz 10. Es ist noch eine halbe Saison zu spielen. Also, ja. Und ich
Ja.
denke, da kann auch Derek mithalten. Ich meine, wir hatten so ein bisschen überlegt, ob das vielleicht, wenn dann der Fire Sale beginnt im Januar, Straubing wird wahrscheinlich gefühlt mal wieder, weil ich finde, aber Straubing ist das beste Argument für Auf- und Abstieg.
Ja.
Eigentlich, die sind so schlecht, die gehören einfach in die DL2 mittlerweile, also nach so einer Saison. Und sie werden bestimmt im Januar wieder irgendwie, um Geld dazu sparen, 3, 4 Ausländer verkaufen oder so, oder vielleicht auch ein paar Deutsche. Vielleicht können auch die Huskies da noch den einen oder anderen Spieler abgreifen. Und wir hatten halt überlegt, ob Augsburg eventuell auch dann so weit sein könnte, dass sie zu weit weg sind vom Playoff-Rennen und warum nicht mal vielleicht auch nur für die halbe Saison dann eben Dinger holen, der dann ja hoffentlich ab nächsten Sommer weiter wieder DEL spielt, weil ich glaube, er ist ein DEL-Spieler immer noch. Er
Ja.
ist auch immer noch ein sehr, sehr zuverlässiger DEL-Spieler in meinen Augen.
Denke ich auch. Ja. Vielleicht hört man uns ja zu.
Ja, und hört auf uns, ganz bestimmt.
Man hört doch ziemlich oft auf uns.
Ja.
Sogar die Augsburger Allgemeine interviewt Derek Dinger, wenn wir wissen wollen, was los ist.
Ja gut, das stimmt natürlich. Gibt es da noch irgendwen, wo wir wissen wollen, was los ist, damit irgendeine Zeitung das mal. Ah nee, bloß nicht, dass die HNA noch ein Interview macht.
Ich glaube, die machen heute erstmal eine Home-Story mit Pante. So.
Jetzt,
So
wo er weg ist.
klang das zumindest gestern. Ja, man wollte irgendwie noch schnell auf letzte Rille da irgendwas machen.
Also man wollte, nachdem der Extratipp ein Interview hatte, dann auch mal was über Pante bringen. Möchtest du das damit sagen?
Ja, aber der ist ja gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, jeder macht ein Interview mit Pante derzeit. Also Extra-Tipp, der Eishockey-News hatte ihn, glaube ich, wieder groß im Porträt.
Gut,
Und
aber
ja, warum ist man da so spät? Aber
ja, ne, wo man ja eigentlich hätte wissen können, dass er so gut ist.
ja, eigentlich schon. Na gut, Nils, machen wir noch einen kleinen Werbeblock. Ihr könnt natürlich wie immer ins Forum schreiben. Ihr habt das auch sehr viel getan. Ich guck mal kurz durch. Also wir haben auf die letzte Episode ein sehr umfangreiches Feedback bekommen von Casinator. Im Prinzip glaube ich, war da jetzt aber kein Punkt, wo wir nochmal drauf eingehen können. Natürlich mea culpa. Wir haben Bietigheim erwähnt mit der sehr guten Heimbilanz und dass es da 29 von 30 Punkte gehagelt hat. Und ja, was haben wir vergessen, Nils?
Na, wir haben vergessen zu erwähnen, dass sie den Punkt ausgerechnet gegen uns verloren haben.
Richtig. Das haben wir jetzt hiermit nachgeholt.
Ja, kann passieren, ne?
Genau. Ja, Pankowski und Keller zu der Situation. Wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Und wir werden es auch nie erfahren. Lassen wir es einfach so stehen.
Nee.
Was irgendwie
Wir
dabei.
haben, wir haben, wir haben als, ich glaube, wir können sagen, wir haben vier Stammhörer, nicht nur drei.
Ja, ich wollte gerade sagen, was ich herausgestellt hat, ist, wir scheinen mehr als drei Stammhörer zu haben. Ja. Nein, vielen Dank irgendwie, dass euch das gefällt und für eure Anerkennung auch, dass ich glaube, ihr wisst das schon zu schätzen.
Aber
Und
wenn möglich, halt auch vielleicht noch ein bisschen teilen und
genau, das ist halt das Wichtige. Wenn ihr wirklich wollt, dass uns halt noch mehr hören und einfach nochmal Leuten davon erzählen oder eben bei Facebook vielleicht nicht nur auf Like drücken, sondern in irgendwelche Gruppen reinteilen. Das können wir einfach nicht, weil wir Seitenadministratoren sind. Wir können das als Connection nicht in Gruppen reinteilen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wo die Leute das hinterher auch
Und wir
sehen werden.
wollen es auch nicht unbedingt von uns aus tun.
Genau. Ist.
Aber grundsätzlich, also jetzt keine Angst oder so, also ich glaube, du hast mal gesagt, du machst es auch für einen Hörer, solange der sich darüber freut, dass wir hier einen Podcast machen. So ungefähr läuft es auch. Also ich denke auch, wir haben selbst genug Spaß. Aber klar, je mehr Hörer wir haben, das ist manchmal ist es dann schon ein bisschen motivierender, bin ich ganz ehrlich.
Nein, ich finde das immer so geil, wenn ich den Schreibtisch hier aufräume und dann sehe ich hier so und das Headset liegen und so, und dann habe ich eigentlich richtig Bock. Dann könnte ich mich dran setzen und könnte sofort anfangen, mit dir über Eishockey zu quatschen.
Ja, durch eine sehr günstige Fügung, über die wir auch bestimmt auch nochmal berichten werden, bin ich ja jetzt auch in der Lage, dann doch die Husky-Spiele wirklich so gut wie alle zu schauen.
Ja.
Wenn nicht gar alle. Und folgerichtig hatte ich diesmal auch irgendwie richtig Bock aufzunehmen, einfach weil, ja, jetzt entgeht mir halt auch nichts mehr auf dem Eis. Und das ist schon ganz schön so.
Ja, nein, wie du sagst, also ich würde es auch für einen Hörer machen. Ich glaube, du bist da auch ähnlich gestrickt, weil wir können ja auch so stundenlang über Hockey quatschen und wenn uns halt noch jemand dabei zuhören möchte, umso besser, dann teilen wir das halt noch.
Ja, und natürlich, wenn irgendwelche Themen noch gewünscht sind, dann auch gerne her damit.
Genau.
Wenn irgendwas fehlt oder so.
Ja, also teils bei Facebook, teils bei Twitter. Ihr findet uns überall unter Connection. Im Forum könnt ihr auch gerne schreiben. Also, wir würden uns freuen, wenn da mehr los ist. Vielleicht können wir ja mal wieder so Tops und Flops einführen, Nils.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Ist
Das
eigentlich.
fand ich früher mal cool, weil irgendwie sind die Spiele-Threads einfach tot. Da wird getippt und dann war's das.
Ja, so die Nachbetrachtung findet nicht statt. Also ich glaube, ich würde auch gerne wieder mehr über die Spiele selbst reden. Und ja, das ist dann aber eher eine Aufgabe an uns, da vielleicht auch mal unser Feedback erstmal reinzuhauen.
Ja, wir können ja mal anfangen
Aber
mit
ich
Tops und
muss ja
Flops.
gestehen, also ich bin ja kein Mensch, der Facebook sonderlich mag, weil jeder redet bei Facebook, aber keiner redet miteinander. Und ich finde Foren immer noch eigentlich, also ich verstehe nicht, warum Foren eigentlich so eingeschlafen sind, weil gerade dieses Miteinander diskutieren, man kann es viel strukturierter tun und so. Also für mich ist ein Forum eigentlich die einzige Möglichkeit, um mich mit anderen Leuten auszutauschen, wenn nicht im realen Leben.
Ja,
Aber
und vor allem.
online ist für mich ein Forum einfach gerade rings um Eishockey, ist einfach top und ja.
Vor allen Dingen kann man da halt auch mal was nachlesen oder so, ne? Also bei eben in den ganzen sozialen Medien, das ist ja auch einfach schnell wieder weg. Man blökt halt seine Meinung raus.
Ja, vor allen Dingen keiner redet miteinander. Jeder schreibt da mal irgendwie, weiß ich nicht, Rossi raus, dann schreibt der Nächste, du bist doof, dann schreibt noch mal einer drunter, ich sehe das auch so. So, und dann kommt der Nächste, der schreibt wieder Rossi raus, gleiche Diskussion wieder. Es ist keine Diskussion. Es ist einfach nur ein, es ist wie so ein, ich finde es immer, es erinnert mich immer so ein bisschen an öffentliche Toiletten, wo jeder irgendwas dran schreibt.
Ja, so läuft's auch. Also haben wir genug Werbung fürs Forum gemacht. Falls ihr uns hört und seid noch nicht angemeldet, meldet euch doch an und diskutiert einfach ein bisschen mit. Wir bemühen uns, dass ihr da zumindest von uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch Feedback bekommt. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach ein bisschen mehr im Forum haben. Dann können wir vielleicht auch das ein oder andere Mal im Podcast drauf eingehen, was es eben gerade so für heiße Themen gibt oder so. Und ja.
Genau.
Hat auf jeden Fall Nils wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich
Ja, muss ich auch sagen.
freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Wirklich.
Ja, ich freue mich vor allem auf das Wochenende natürlich die Spiele und ja, nächste Woche dann wieder in gewohnter Frische.
Genau. Schauen wir mal, irgendwie Dienstag oder Mittwoch werden wir bestimmt irgendwie wieder hinbekommen. sodass ihr es wieder direkt von uns auf die Ohren bekommt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an Nils für deine Zeit. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Genau, bis dann. Ciao.